Zeit, der offizielle Podcast zum Magazin, wird Ihnen präsentiert von jagdwelt24.de, der ersten Adresse für Jagdausrüstung.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ja, schön, dass Sie dabei sind. Und ich kann Ihnen schon mal eines sagen, das wird sehr spannend heute, denn zu Gast ist Virologe Dr. Klaus Deppner vom Friedrich-Löffler-Institut. Deppner ist Fachtierarzt für Virologie und Experte unter anderem für die afrikanische Schweinepest. Für den Menschen ist die Krankheit ja ungefährlich, aber Wildschweine und Hausschweine, die sterben in der Regel daran. 2014, da hat das Virus den Sprung von Afrika nach Europa geschafft. Und wir wollen heute so ein bisschen über die Philosophie der Forscher zur ASP sprechen. Wie das Virus zu uns kam, ob man es vielleicht stoppen kann und welche Maßnahmen dabei helfen können. Herzlich willkommen, Dr. Klaus Deppner.
Ja, hallo, guten Morgen.
Herr Dr. Deppner, wir haben eine Startrubrik, die funktioniert folgendermaßen. Ich nenne Ihnen zwei Begriffe. Sie entscheiden sich für einen und erklären warum, okay?
Okay.
Ansprechen, die Jagdzeit-Fragerunde.
Jäger oder Nichtjäger?
Nichtjäger.
Also Sie haben auch kein Interesse an der Jagd, sind aber positiv der Jagd gegenüber eingestellt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also ich war der Jagd gegenüber eher neutral eingestellt, hatte eigentlich mit der Jagerei und mit dem ganzen Drumherum gar nichts zu tun, aber durch die Arbeit und durch die Seuchen bei Wildtieren, jetzt speziell bei den Wildschweinen, bin ich unwillkürlich auf das ganze Thema Jagd und Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung über die Jagd gestoßen und habe mich da somit auseinandergesetzt. Also wenn ich jetzt von Jagd spreche, ist es bei mir eher die Sache, wie man Jagdmaßnahmen zur Seuchenbekämpfung nutzen kann oder sollte und nicht das, was sich vielleicht Sie oder andere Menschen unter Jagen vorstellen, also das klassische Verständnis von der Jagd.
Sind Sie präzise oder eher Pi mal Daumen?
Also ich bin kein Perfektionist, sagen wir mal so. Also präzise bestimmte Sachen schon, aber auch vieles ist auch so Bauchgefühl und Pi mal Daumen. Das ist beides, je nach Situation.
Gewohnheitstier oder was Neues ausprobieren?
Beides. Also wie gesagt, ich frühstücke seit Jahren immer das Gleiche, also da Gewohnheitstier, aber ich probiere auch immer wieder was Neues aus. Und vor allem jetzt auch in der Seuchenbekämpfung, da treibt es mich schon immer wieder, neue Gedanken und neue Ideen auszuprobieren und auszutesten und vor allem zu diskutieren.
Alles klar. Vielen Dank, Herr Dr. Deppner, für den Einstieg. Und ich will jetzt eigentlich gar nicht so lange um den heißen Brei rumreden. Ich will mit Ihnen direkt ins Thema einsteigen. Also 2014, da kam das Virus der ASP nach Europa, also in die EU. Weiß man denn, wie das Virus den Sprung geschafft hat zu uns?
Ja, also korrekterweise 2014 kam es in die EU und nicht nach Europa. Nach Europa kam es schon 2007. Und wir sprechen ja hier nur von diesem Genotyp 2. Wir hatten ja schon ASP in Europa auf Sardinien. Das ist ein anderer Genotyp. Und wir hatten es auch in den 70er bis in die 80er Jahren auf der Iberischen Halbinsel in Spanien und in Portugal. Aber das sind ganz andere Geschichten, ganz andere Szenarien, ganz andere Epidemien. 2007 kam es nach Georgien, und zwar in den Hafen Poti. Das ist ein Schwarzmeerhafen Poti. Und wie das immer so ist, die ganzen Müll und Reste von den Schiffen gelangten da in Poti auf die Mülldeponie der Stadt. Normalerweise müssten die verbrannt werden. Mhm. Also der ganze Müll von Schiffen und Flugzeugen muss immer entsorgt werden. Aber das wurde nicht. Und da haben sich dann die Schweine in der Umgebung von Poti angesteckt an dieser Mülldeponie. Und so ging das seinen Lauf. Und dann hat sich ganz Georgien und dann hinterher Armenien und dann sprang es rüber in die Russische Föderation nach Tschetschenien. Und da war zu der Zeit noch bürgerkriegsähnliche Zustände und auch über Militärbewegungen, russische Militärbewegungen, gelangte dann das Virus weit ins Inland von Russland bis nach oben in St. Petersburg. Und so rückt es quasi langsam, immer langsam Richtung Europa, also Richtung EU. Wobei man sagen muss, dass in den ersten Jahren hauptsächlich Hausschweine betroffen waren. Es gab natürlich auch Wildschweine, vor allem in Russland, die betroffen waren. Aber das war jetzt nicht so das Ding, also spielte keine primäre Rolle, sondern die Seuche beim Hausschwein war damals oder ist auch jetzt noch in den osteuropäischen Raum das Hauptproblem.
Okay.
Und dann 2014 im Januar kam es nach Europa ins Baltikum. Da muss ich eine Anekdote erzählen. Normalerweise passiert es immer so, dass die großen Seuchen entweder an einem Freitagnachmittag, am Tag vor, bevor man in Urlaub will oder vor Weihnachten oder wie auch immer, an solchen komischen Tagen ausbrechen. Und das war genau mein Geburtstag im Januar, als ich die Nachricht kriegte, wir haben die Schweine, und es war ein Freitag noch dazu, die Schweinepest in Litauen. Und so begann das Ganze am Freitagnachmittag.
Und
da wurden zwei Wildschweine direkt an der Grenze zu Weißrussland tot aufgefunden und die waren dann positiv für ASD.
Und wie war das, als das Virus dann die EU erreicht hat? Man wusste ja schon, dass es in Europa sozusagen grassiert. Es muss ja irgendwie schon Einschätzungen gegeben haben von ausländischen Forscherkollegen, sage ich mal, die so ein bisschen voraussagen können, wie dieses Virus sich ausbreitet und entwickelt. Wie war die Lage am Anfang, als es dann in die EU kam? Wie hat man das Virus eingeschätzt?
Es war so, dass wir, bis es zu uns in die EU reinkam, war es kein großes Thema, was die Wildschweine betraf. Es war nur, die Hausschweine waren hauptsächlich betroffen und da waren auch große Sorgen, dass halt die Seuche sich in der Hausschweinpopulation ausbreitet und so weiter. Was die Wildschweine betraf, als es in die EU kam, ich gehörte selber zu der einen Fraktion, die sagte, naja, wenn es kommt, brauchen wir uns überhaupt keine Sorgen zu machen. Wir wussten ja, das Virus ist extrem virulent, also es tötet und wird. Und die Idee war die, ja, es tötet und wird, also das Wildschwein. Und das geht so schnell und so effizient, dass andere Wildschweine kaum noch Zeit hätten oder haben könnten, sich da anzustecken. Mit anderen Worten, die Seuche wird sich totlaufen, wird sich implodieren. Mhm. Das war die eine, sagen wir, Meinung, die wir damals hatten. Die andere, das waren andere Kollegen aus Italien, die sagten, das wird ganz anders ablaufen. Die Seuche wird so ähnlich ihren Lauf nehmen, wie wir es von der Tollwut kennen, beim Fuchs. Wir hatten ja in den 80er, 90er Jahren Tollwutausbrüche in Europa, wo die Füchse das ganz kontinuierlich, wellenförmig von Ost nach West verbreitet hatten. Man konnte genau vorhersagen, wo die Tollwutwelle jetzt in welchem Jahr sein wird. Also das war ziemlich genau vorhersagbar. Mhm. Und sowas hatte man dann jetzt auch für die Wildschweine prognostiziert. Das wird sie in der Wildschweinpopulation, das ist ja eine Riesenpopulation, die wir in Europa haben, genauso wie die Tollwut von Ost nach West schön ausbreiten. Und siehe da, keine dieser zwei Prognosen, weder die Implosion noch die Explosion hat dann stattgefunden.
Ist es jetzt genau die Mitte oder wie ist der Verlauf dieses Virus?
Ja, es ist jetzt eigentlich genau die Mitte. Also es ist eigentlich schlimmer, weil sie ist nicht ausgestorben. Die Implosion hat nicht stattgefunden und sie breitet sich extrem langsam aus, so von Nase zu Nase. Also nennen wir das Nose-to-Nose-Infection, wenn sich ein Tier das nächste ansteckt. Mhm. Und das Dramatische jetzt beim Wildschwein ist, dass wir noch immer Ausbrüche oder noch immer positive Fälle haben in Gebieten, wo die Seuche schon 2-3 Jahre vorher entdeckt wurde. Also sie ist nicht weg.
Okay.
Sie ist dort geblieben.
Also sie ist dann hartnäckig und wenn einmal eine Region befallen ist, dann kriegt man die auch nicht mehr so leicht raus.
Oder genau, kriegt man sie schwer raus. Und diese riesengroßen Sprünge, die die ASD gemacht hat von aus dem Osten nach Belgien oder nach Tschechien, das ist alles alles menschenhandgemacht. Also der Mensch ist, das sage ich jetzt vorab, der Hauptverbreiter der Seuche. Mhm. Er transportiert das Virus über große Distanzen. Mhm. In der Wildschweinpopulation ist die Ausbreitung relativ langsam.
Ich habe noch eine Frage. Sie haben vorhin gesagt, es war eigentlich, als es Europa erreicht hat, erstmal ein Problem der Landwirte, weil es vor allen Dingen Hausschweine betroffen hat. In der EU ist es dann plötzlich vor allen Dingen auf die Wildschweine gegangen. Warum ist es passiert, dass plötzlich die Wildschweine zum Problem bei der ASP wurden?
Naja, also erstmal haben wir unsere Hausschweinpopulation, fange ich andersrum an, vom Hausschwein her. Unsere Hausschweinpopulation in der EU ist unter einem viel besseren Management. Die Biosicherheitsmaßnahmen sind viel besser als zum Beispiel in den Ländern in Osteuropa, die ich jetzt so besichtigt habe und wo ich gearbeitet habe. Es ist daher viel schwieriger, das Virus in den Schweinestall reinzukriegen. Denn es ist anders wie zum Beispiel bei Maul-und-Klauen-Seuche oder vielleicht bei Geflügelpest. Es ist kein Virus, das reingeweht wird mit dem Wind oder mit Zugvögeln oder so. Der Mensch ist derjenige, der das reinträgt in den Stall. Mhm. Also er ist der Hauptschuldige. Und wenn man da einigermaßen aufpasst und ordentlich seinen Betrieb führt und ein gutes Management hat, dann kriegt man auch das Virus nicht rein. Natürlich beim Wildschwein ist das ganz anders. Da ist es ja nicht so, dass die Wildschweine in einem Stall sind, die gemanagt werden. Die laufen ja frei rum. Und kommt das Virus in den Wald zum Beispiel, wo Wildschweine sind, durch unachtsame Entsorgung von infizierten Speiseresten zum Beispiel, denken Sie nur an Parkplätzen, wo der Müll nicht entsorgt wird und solche Sachen, dann ist es halt schwierig, das Virus da wieder rauszuholen aus diesem einen Wald. Das liegt dann an verschiedenen anderen Gründen, aber das ist der Hauptgrund zu Ihrer Frage.
Anfang September in diesem Jahr gab es ja dann den ersten Fall von ASP in Deutschland, in Brandenburg. Ist es bei ASP so ein bisschen wie bei Covid-19-Erkrankungen, dass man da die Infektionsketten irgendwie nachvollziehen kann oder geht es nicht? Und ist es vielleicht auch gar nicht wichtig, dass man das kann?
Also man sollte immer versuchen nachzuvollziehen, woher das Virus gekommen ist und wann es gekommen ist. Also in der Regel, wenn man jetzt, das gilt sowohl für Hausschweine als auch für Wildschweine, man hat jetzt einen positiven Fall, egal jetzt wo, bei Haus oder Wild, dann fragt man sich zuerst, wann ist das Virus reingekommen und wie ist es reingekommen? Und vor allem die Frage, wann? Es kann ja schon, der Eintrag kann Wochen, sogar Monate zurückliegen. Und in dieser Zeit, wo das Virus da war, aber man selber das nicht wusste, sich das nicht bewusst war, kann ja auch vieles passiert sein, dass bestimmte, zum Beispiel bei Hausschweinen, dass bestimmte Tiere verkauft wurden, die infiziert hätten sein können und das Virus ungewollt weiterverbreitet wurde. Und so ähnlich muss man sich das auch beim Wildschwein vorstellen. Ne? Wann ist es reingekommen und wie ist es reingekommen? Natürlich die Frage des Wies, ist, wie es reingekommen ist, ist sehr schwer zu beantworten. Man kann retrospektiv schwer nachvollziehen, was in einem Gebiet, in einem Wald oder in einem Stall vor 4 oder 6 oder 8 Wochen passiert ist. Also da eine Eintrittspforte noch zu entdecken, nachträglich, ist extrem schwer. Also wir schaffen es in vielen Fällen nicht, rauszukriegen, wie es reingekommen ist. Wann, ja, aber wie, ist dann sehr schwierig.
Und können Sie noch mal erklären, wie sich jetzt die Wildschweine untereinander anstecken?
Ja, also da müsste ich jetzt ganz stark ein bisschen ausholen, damit wir den Kontext haben. Die afrikanische Schweinepest, wie der Name es sagt, kommt ja aus Afrika. Und da ist sie eigentlich heimisch, ist eine heimische Infektion der Warzenschweine. Die Warzenschweine, die leben mit diesem Virus schon seit Tausenden von Jahren. Die haben sich komplett an das Virus adaptiert oder das Virus ans Warzenschwein. Sie werden gar nicht krank. Mhm. Also sie infizieren sich, aber sie werden gar nicht krank. Und sie können sich auch nicht gegenseitig anstecken. Ein Warzenschwein kann ein anderes Warzenschwein nicht direkt anstecken. Mhm. Es braucht eine Zecke. Da gibt es die Lederzecken, die saugen Blut von einem infizierten Warzenschwein und dann infizieren sie oder gehen auf ein anderes Warzenschwein und über diese Blutmahlzeiten, über das Blut wird das Virus dann übertragen, also nicht direkt übertragen. Mhm. Also von daher ist diese Krankheit original eine Krankheit, die einen Wirt braucht, der es überträgt, die Zecke. Dann irgendwann vor 200-300 Jahren, als Afrika kolonialisiert wurde und die Europäer nach Afrika kamen, brachten sie ihre Schweine mit. Und die Schweine waren komplett, also die Hausschweine jetzt, von denen ich rede, unsere Schweine, waren jetzt komplett empfänglich für die afrikanische Schweinepest, nicht adaptiert für das Warzenschwein. Und die steckten sich an, wurden schwer krank und starben. Und da hat man auch zum ersten Mal gemerkt, dass auch eine Ansteckung zwischen Schwein zu Schwein ohne eine Zecke möglich ist. Weil das kranke Tier, das sich ansteckt, das trägt dann so viel Virus in sich und scheidet das dann auch zum Teil aus. Und das reicht dann aus, um ein anderes Schwein anzustecken.
Also über Exkremente so, beispielsweise.
Zum Beispiel. Mhm. Aber am meisten, das Gefährlichste ist Blut. Blut ist das höchst infektiöseste Matrix oder Material in einem Tier, infizierten Tier. Und Schweine in einem Stall, die haben immer kleine Verletzungen oder sie beißen sich oder wie auch immer. Mhm. Und ein Tropfen Blut reicht dann aus, um ein anderes Schwein anzustecken. Und was dann auch passiert ist, dass wenn ein Schwein an der Schweinepest stirbt und im Stall liegen bleibt, kommen die anderen Schweine und lecken und knabbern an diesem toten Tier. Und dann stecken sie sich an. Mhm. Wenn sie sich vorher nicht schon über infizierten Speichel oder Urin oder was auch immer angesteckt haben. Das ist eher seltener. Aber meistens ist das über wenn die Tiere sterben und die anderen da an diesen Tieren rumlecken oder knabbern. Okay. Und genau das Gleiche passiert jetzt auch beim Wildschwein. Das haben wir jetzt neu gelernt, weil wir hatten ja das Wildschwein bis vor 10 Jahren gar nicht auf unserem Bildschirm, was die afrikanische Schweinepest betrifft. Und die Krankheit verläuft genauso wie beim Hausschwein. Und was jetzt dazu kommt, ist, wir wissen, dass dieses Virus relativ resistent ist. Also es geht nicht gleich kaputt in der Umwelt. Das kann lange überleben und das überlebt sogar Verwesungsprozesse. Also wenn jetzt ein Wildschwein stirbt an der afrikanischen Schweinepest und bleibt im Wald liegen, klar, ne, es wird ja nicht entsorgt, kommen andere Wildschweine dazu und können sich an diesem Kadaver anstecken. Mhm. Deswegen ist es auch ja auch so wichtig, jetzt in dieser ganzen Bekämpfung die Kadaver zu finden und zu entsorgen, weil das sind ja die Hauptinfektionsherde. Natürlich, wenn in einer Rotte zum Beispiel jetzt ein infiziertes Schwein da ist und die so ganz nahen Kontakt zueinander haben, kann auch die Infektion auch so stattfinden, also von Nase zu Nase.
Und das ist natürlich jetzt eine Maßnahme, dass man Fallwild findet im eigenen Revier. Es gibt ja aber sicherlich einen ganzen Bund an Maßnahmen, sagen wir mal präventiv und auch akut. Können Sie mal uns erklären, welche Maßnahmen man jetzt präventiv vielleicht in seinem Revier machen kann, außer eben stark in den Bestand einzugreifen durch die Jagd? Und was sind dann akute Maßnahmen, wenn ich dann doch die ASP bei mir im Revier habe?
Also jetzt auf den Punkt zu bringen, der ganze Schlüssel zu der ASP-Bekämpfung ist die Früherkennung. Also früherkennen, ob die Seuche wie Sie sagen, im Revier ist. Ich sage, ob die Seuche im Wald ist. Das, umso früher wir das rauskriegen, desto größer sind die Chancen, dass wir es dann auch eingrenzen und es loswerden. Die Früherkennung funktioniert halt nur oder am besten, wenn man Totfunde, also Kadaver, findet und sie auch testet. Denn das Virus ist sehr aggressiv und ein Tier, das sich ansteckt, hat eine Wahrscheinlichkeit zu sterben, die über 90% liegt. Also man kann davon ausgehen, quasi jedes Tier, das sich ansteckt, wird auch sterben. Mhm. Von daher findet man das Virus in den Totfunden. Ein gesundes Tier, ein gejagtes Tier, man jagt ja in der Regel gesunde Tiere, die sind negativ. Da findet man das Virus so gut wie nicht oder sehr, sehr selten oder nur in einem Gebiet, wo sehr viel afrikanische Schweinepest gerade zirkuliert. Also die erste Maßnahme ist und die allerwichtigste ist, Totfunde zu melden und zu testen. Dann weiß man, ob das Virus da ist oder nicht da. Und wenn es da ist, also wenn man dann ein Gebiet hat, jetzt, das positiv ist, da muss man klar unterscheiden, klar versuchen klar rauszukriegen, wie groß dieses Gebiet ist. Also wie groß ist dieser Infektionsherd. Denn dann danach richten sich dann die Maßnahmen. Wir haben mittlerweile gelernt, dass das Gebiet, das infiziert ist, absolut in Ruhe gelassen werden soll, was Maßnahmen betrifft, die zu irgendwelchen Versprengungen oder Verschiebungen von Wildschweinen führen. Mit anderen Worten, dort soll überhaupt nicht gejagt werden, mhm. auf keinen Fall Treibjagden machen, das muss absolut in Ruhe gelassen werden. Mhm. Und das Gebiet, das Nachbargebiet, wo man sich sicher ist, dass die Seuche noch nicht da ist, also wo es keine Infektion ist, das sollte man quasi versuchen abzugrenzen mit einem Zaun, wenn es geht, von dem infizierten Gebiet. Und in dem benachbarten, nicht infizierten Gebiet, dort sollte man jetzt mit allen möglichen Mitteln die Population reduzieren, also Fallenfang, Jagd und so weiter. Ne? Und hier jetzt auch ein Appell oder an die Jäger. Wir sprechen jetzt nicht mehr von normaler Jagd, sondern wir sprechen jetzt von Seuchenbekämpfung. Man muss unterscheiden zwischen Friedenszeiten, wo man normal jagt, für was auch, welche Gründe auch immer, um zum Beispiel Schäden an der Landwirtschaft zu vermeiden, also die Wildschweine da wegzunehmen oder einfach als Jagd für Fleisch oder was auch immer. Und in den Krisenzeiten, wenn man die Seuche hat, dann spricht man nicht mehr von Jagd, sondern von solchen Bekämpfungsmaßnahmen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Mhm. Wenn Sie sich das vorstellen, beim Hausschwein haben wir ja in Friedenszeiten, wenn wir keine Seuche haben, werden die Schweine gezüchtet, werden sie gemästet und kommen zum Schlachten. Also sie werden geschlachtet. In solchen Zeiten werden sie nicht mehr geschlachtet, dann wird der Betrieb gekeult. Das ist was ganz anderes. Das ist eine Maßnahme zur Seuchenbekämpfung. Mhm. Genauso ist das jetzt hier auch beim Wildschwein. Es gibt Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung, die man mit Jagdmaßnahmen ausübt. Mhm. Aber es ist keine Jagd in dem klassischen Sinne.
Ja, ich verstehe Sie.
Und ich glaube, das verstehen dann auch die Jäger, wenn man ihnen das erklärt, und machen da gut mit, weil letztendlich ohne die Jäger kann man die Seuche nicht bekämpfen. Ne? Sie sind diejenigen, die das Wissen vor Ort haben und da am besten das machen können. Ne?
Ich stelle mir gerade vor, ich laufe durch mein Revier und stoße plötzlich auf ein verendetes Stück Schwarzwild. Und da würde mir natürlich sofort, mein Herz würde sofort anfangen zu rasen, weil ich jetzt Angst hätte, okay, es ist unter Umständen an ASP erkrankt. Wie mache ich das denn richtig, damit ich jetzt nicht, wenn ich dieses Stück berge, die Seuche noch mehr verbreite, weil ich vielleicht stümperhaft vorgehe? Wie berge ich das Stück richtig?
Am besten, Sie machen erstmal gar nichts. Sie machen ein Foto. Es gibt eine App für Todfunde bei uns in Deutschland. Also Sie könnten diese App nutzen, oder aber Sie benachrichtigen das zuständige Veterinäramt, wo Sie sind. Oder wenn Sie jetzt das nicht wissen, rufen Sie einen Kollegen an. Und auf jeden Fall übergeben Sie den Fall sofort dem zuständigen Veterinäramt. Die würden dann sich mit Ihnen in Verbindung setzen, und je nach Kreis oder je nach Region wird es dann vermutlich unterschiedliche oder Maßnahmen geben. Man wird Ihnen sagen, was Sie zu tun haben, ob Sie selber da was machen sollen, oder aber kommt jemand vom Amt und übernimmt dann. Mhm. Was jetzt gemacht werden wird, es muss eine Probe genommen werden von diesem Todfund, den Sie haben. Das Gute ist, dass das Virus auch nachgewiesen werden kann, wenn das Tier, das Sie da gefunden haben, schon stark verwest ist. Also diagnostisch gibt es da keine Probleme. Und die entsprechende Probe wird dann genommen, und das Tier sollte dann auch entsorgt werden. Also am besten Tierkörperbeseitigungsanstalt komplett entsorgt werden, nachdem die Probe genommen wird. Ne? Mhm. In manchen Ländern, wo es sowas nicht gibt oder wo es schwieriger ist, werden die entweder vergraben oder aber sogar verbrannt, diese Tiere. Das habe ich im Baltikum gesehen und auch in anderen Ländern in Osteuropa. Aber bei uns am besten oder glaube ich, sogar vorgeschrieben, werden die Legeartis entsorgt und in die Tierkörperbeseitigungsanstalt gebracht. Mhm. Das Problem ist natürlich das Gelände. Manchmal geht das natürlich sehr leicht, manchmal ist es extrem schwierig, wenn das Gelände schlecht ist und wenn Sie da ein sehr schweres Tier haben. Das ist nicht immer so einfach.
Okay. Ich möchte jetzt noch mit Ihnen einen Fall konstruieren. Also ich jage beispielsweise in Baden-Württemberg, mal angenommen, ich würde jetzt nach Brandenburg fahren auf eine Jagd und da ist ja bereits die ASP. Was muss ich denn beachten, wenn ich jetzt wieder aus Brandenburg nach Hause zurückfahre, dass ich nicht da die Seuche einschleppe bei mir im Revier oder also in mein Bundesland?
Ja, also das Erste, was Sie normalerweise immer machen sollten, einfach Hygiene, Sauberkeit und Hygiene. Also Sie sollten jetzt, egal wo Sie sind, nicht dann mit blutigen Klamotten nach Hause fahren oder mit einem verschmierten, blutigen Auto nach Hause fahren oder wie auch immer. Immer die absolute logische Hygiene, es ist wie Zähneputzen. Verlassen Sie den Ort, wo Sie gejagt haben, sauber. Mhm. Na, da kann auch nichts passieren. Das ist das eine, das ist der gesunde Menschenverstand. Dann das andere ist, Sie dürfen in Brandenburg nur jagen, wenn Sie sagen wir jetzt Beispiel Brandenburg, in Gebieten, die nicht von der Schweinepest betroffen sind. Weil wir haben ja jetzt in Brandenburg ein infiziertes Gebiet, wo Sie eigentlich gar nicht rein dürfen und nicht jagen dürfen. Von daher kommen Sie gar nicht in die Verlegenheit, irgendwo zu jagen, wo die afrikanische Schweinepest ist, denn Sie dürfen das einfach nicht. Und von daher gilt, was ich zuerst gesagt habe, egal wo Sie jagen, sorgen Sie einfach auf die Hygiene. Und dann, wenn Sie trotzdem noch Bedenken haben, kommen Sie nach Hause, dann waschen Sie Ihre Kleider in der Waschmaschine 60 Grad. Das reicht aus, um, falls da irgendein Virus sein sollte, das Virus lässt sich gut mit Hitze und auch mit Chemikalien zerstören. Also da müssen Sie keine extra großen Anstrengungen machen. Mhm. Das normale heiß Waschen, das reicht. Genauso Desinfektion der Stiefel oder der Schuhe, das reicht auch. Und ich gehe davon aus, dass Sie jetzt keine Schweine zu Hause haben. Also würden Sie nicht gleich, wenn Sie von der Jagd gehen, in den Schweinestall laufen und sich dort umziehen und Ihre Gerätschaften dort liegen lassen. Ne? Also vieles kann man mit dem gesunden Menschenverstand vermeiden.
Sie sind ja Mitglied einer Taskforce der Europäischen Kommission und beraten da die Mitgliedsländer der EU in puncto Maßnahmen gegen die ASP. Tschechien beispielsweise gilt ja seit Februar 2019, wenn ich jetzt nicht falsch informiert bin, wieder als frei von der ASP. Meinen Sie, das ist auch was andere Länder in der EU erreichen können oder ist Tschechien da jetzt der große Exot?
Belgien hat es auch, ist auch auf dem besten Weg, das zu erreichen. Also Tschechien ist nicht mehr alleine, sondern Belgien hat es auch geschafft. Es ist so, dass sowohl Belgien als auch Tschechien diese punktuellen Einträge hatten. Also sie sind nicht Opfer einer, sage ich, einer Front, die sich ausgebreitet hat und die Gebiete erreicht hat, sondern das Virus wurde durch Menschenhand sowohl nach Tschechien als auch nach Belgien eingetragen. Wie, weiß man nicht, aber es kann ja nur so gewesen sein und hat sich dann dort ausgebreitet. Und dann haben die Tschechen, die waren die Ersten, die quasi diese von uns empfohlenen Maßnahmen durchgeführt haben, dass sie im infizierten Gebiet erstmal gar nichts gemacht haben. Das klingt jetzt negativ. Gar nichts gemacht haben, heißt, dass sie nicht gejagt haben und nur die Kadaver gesucht haben und sich erstmal einen Überblick verschafft haben, wie groß das infizierte Gebiet ist. Dann haben sie das eingezäunt und haben dann später angefangen zu jagen, aber nur, sagt man, vom Hochsitz her, also nicht mit Treibjagd, nur Einzeljagd, genau,
das ist das. Einzelansatz.
Nur so haben sie es das gemacht. Und genau das Prinzip haben auch die Belgier gemacht. Sie haben absolute Jagdruhe und später nur Einzeljagden, so dass die Tiere nicht verscheucht wurden.
Also Einzeljagden, aber in dem betroffenen Gebiet dann?
Aber erst gegen Ende, wenn man gemerkt hat, dass die Infektion nachlässt. Nicht zu Beginn. Zu Beginn haben sie gar nichts gemacht, nur abgewartet. Und dann sieht man anhand der Kadaver, wie die man findet, wie der Verlauf ist, ob sie jetzt zunimmt. Am Anfang wird man immer mehr Kadaver finden in den ersten Wochen. Also das ist normal, dann steigt die Zahl der Funde. Dann irgendwann kommt man zu einem Punkt, wo das Ganze dann rückläufig wird. Und es werden immer weniger Kadaver gefunden in dem infizierten Gebiet. Und dann kann man überlegen, ob man, in Belgien haben sie sehr gut mit Fallen gearbeitet, über Fallenfang die restlichen Tiere noch rausfängt und auch über diese Einzeljagden sogar, ich glaube, in Belgien haben sie auch in der Nacht gejagt. Also bin ich jetzt nicht so ein Experte. Aber da gab es dann auch Methoden, wo quasi so gejagt wurde, dass es nicht zu einer Beunruhigung der Tiere gekommen ist.
Wie ist es denn in Deutschland? Das ist natürlich jetzt hier für uns besonders relevant. Wurden und werden da alle Maßnahmen umgesetzt, die Sie jetzt als Wissenschaftler zur Bekämpfung der ASP raten, oder gibt es da Spielräume?
Ja, also ich, so wie ich das jetzt verfolge, was da passiert, zum Beispiel in Brandenburg, wurden alle Maßnahmen umgesetzt und die Kollegen in Brandenburg, glaube ich, machen eine sehr gute Arbeit. Also es ist natürlich alles sehr komplex und alles sehr kompliziert. Es sind ja Maßnahmen, die jetzt einmal nur die Kadaversuche betreffen, und dann gibt es ja Maßnahmen, die parallel dazu den Hausschweinbeständen durchgeführt werden müssen. Also Sie müssen sich ja vorstellen, in einem Gebiet, wo die afrikanische Schweinepest beim Wildschwein vorkommt, gibt es auch Hausschweinbestände. Da müssen ja auch diese Bestände untersucht werden, um zu gucken, ob die nicht auch betroffen sind. Also es gibt eine Palette von Maßnahmen, die da koordiniert werden müssen. Und das, glaube ich, wird eigentlich sehr gut gemacht, so was ich so aus der Ferne mitkriege.
Und,
ja, und das sind auch die Maßnahmen, die von der EU empfohlen werden, die sich ja bewährt haben in Tschechien und Belgien. Und das, die werden hier bei uns auch gemacht.
Und gibt es vielleicht irgendwann mal einen Impfstoff, oder ist es auch völliger Quatsch, dass man impfen könnte, Wildbestände?
Na gut, man ist ja, was den Impfstoff betrifft, hat man ja, ist ja ein bisschen verwöhnt, weil wir hatten ja vor paar Jahren, liegt nicht mal so lange her, hatten wir die klassische Schweinepest beim Wildschwein. Das ist ein ganz anderes Virus, sieht von der Klinik genauso aus wie die afrikanische, aber es ist eine ganz andere Krankheit. Und gegen die klassische Schweinepest gab es einen Impfstoff. Und den gab es sogar in der oralen Form, also als Schluckimpfung. Und daher konnte man den auch beim Wildschwein einsetzen, so ähnlich wie die Impfung gegen die Tollwut beim Fuchs. Und dieser Impfstoff bei der klassischen Schweinepest, der orale Impfstoff, hat den Durchbruch gebracht. Und so sind wir die klassische Schweinepest in Deutschland losgeworden, aufgrund dieser Impfung. Und dann natürlich wünscht man sich sowas auch für die afrikanische Schweinepest. Aber wir sind jetzt, was das betrifft, noch sehr weit entfernt von einem Impfstoff. Wenn es einen Impfstoff geben wird oder sollte, wird es vermutlich erst einen Nadelimpfstoff geben, den man injiziert, und der kommt nur für Hausschweine in Frage. Man kann Wildschweine nicht fangen und impfen und wieder loslassen. Also von daher will ich da keinem irgendwie Hoffnung machen, dass es gebe demnächst einen Impfstoff, einen oralen Impfstoff für Wildschweine. Da sind wir weit entfernt. Also das könnten wir jetzt einfach streichen, weil mit diesem Gedanken zu arbeiten, das lenkt nur ab.
Okay, alles klar. Vielen Dank bis hierhin schon mal. Wir haben noch eine Schlussrubrik, da möchte ich Sie so ein bisschen in die Zukunft schauen lassen.
Wildes Durcheinander.
Wie ist denn Ihre Prognose für die EU? Also werden wir die ASP unter Kontrolle bringen, oder müssen wir jetzt für immer und ewig mit der Seuche leben?
Wir müssen extrem viel Geduld haben. Also wir haben es ja gesehen, dass es gelingt, die ASP loszuwerden, Tschechien und Belgien, wenn es punktuelle Einträge sind, wenn es großflächige Seuchengebiete gibt, wie es in Polen zum Beispiel oder im Baltikum oder in Rumänien, würde ich eher von der Prognose her nicht so optimistisch sein. Von daher, in der EU, als EU ganz, als EU als Ganzes gesehen, werden wir noch viele Jahre damit leben müssen mit der ASP. Aber es wird sicherlich Länder und Gegenden geben, sie das meistern werden. Das wird es auch geben.
Kann man jetzt schon absehen, wie sich die Seuche unter Umständen in Deutschland entwickeln wird?
Schwierig. Man kann das nicht so genau prognostizieren. Wie gesagt, die Seuche ist zum Großteil auch von Menschenhand gemacht. Das sind die Menschen, die von A nach B das Virus bringen. Und eine Prognose, was die Biologie und die Seuche beim Tier betrifft, ist leichter zu stellen, aber eine Prognose über das Verhalten von Menschen ist viel schwieriger zu treffen. Ich meine, Sie sind selber ja Jägerin, wie ich das jetzt rausgehört habe, und Sie sind viel im Wald. Versuchen Sie sich mal zu erinnern, wie viel Müll Sie im Wald in den letzten Wochen gefunden und gesehen haben. Mhm. Und solange wir dieses Problem Mülldeponiewald nicht in den Griff kriegen, werden wir immer das Problem auch der Seuchenverschleppung haben. Also Sie sehen, es ist ganz komplex. Und da Prognosen zu machen, ist extrem schwierig. Die Hauptaufgabe, die wir jetzt haben, ist, zu verhindern, dass es von Brandenburg Richtung Westen sie ausbreitet, die Seuche. Und da, glaube ich, machen die Kollegen da unten einen sehr guten Job.
Alles klar. Dann vielen, vielen Dank, Herr Dr. Deppner, für Ihre Einschätzung und für Ihre Zeit. Und dass Sie sich hier kurz geäußert haben zur aktuellen Lage bezüglich der ASP. Vielen Dank.
Gerne.
Ja, die Tage sind kurz und dunkel. Lesen Sie doch mal wieder, ob daheim oder auf dem Hochsitz mit den neuen Abo-Varianten der Jagdzeit. Da ist es alles möglich. Die beliebteste Variante ist unser Plus-Abo. Da können Sie die Jagdzeit abends vor dem Kamin ganz in Ruhe durchblättern oder auch digital Artikel aus allen Ausgaben der Vergangenheit und natürlich auch die aktuellen auf Ihrem Smartphone lesen, wenn Sie zum Beispiel gerade ansitzen sind. Also schauen Sie sich das mal an. www.jagdzeit.de. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. Ciao.
Das war Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin. Jeden zweiten und letzten Mittwoch im Monat. Auf allen gängigen Plattformen und bei Instagram. Wurde Ihnen präsentiert von jagdwild24.de, der ersten Adresse für Jagdausrüstung.